Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Hallo Sebi.
Hallo Tommy, wie geht's dir?
Ach, heute ist echt ein stressiger Tag. Heute muss ich irgendwie auf 37 Baustellen gleichzeitig tanzen, habe ich das Gefühl. Heute ist ein blöder Tag.
Oje.
Heute bin ich ein bisschen ein Krummelhummel.
Wobei ich liebe dich jetzt schon wieder dafür, für das Wort Krummelhummel.
Hast du es nicht gekannt? Krummelhummel beschreibt es am besten, finde ich. Ich bin so eine unbewegliche und eigentlich nur so, eigentlich will ich nur am Boden liegen und
Ja. Aber Hummel sind ja cool, weil, ich meine, sie können fliegen, obwohl ihre Flügel eigentlich theoretisch für aerodynamisch sozusagen viel zu klein sind für den fetten Körper.
Voll, wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke, alles bestens und hallo liebe Nachtschwärmer auch da draußen. Schön, dass wir uns wieder hören. Bei uns hat es jetzt ja ein paar Koordinationsschwierigkeiten gegeben beim Tommy und mir für die Aufnahme und dann hast du dir einmal nicht so wohl gefühlt.
Ja, ich hab's verkackt. Wir können da ruhig ehrlich sein, ich hab's verkackt. Einmal habe ich ihn erkennen und dann ist mir nicht so gut gegangen.
So ist es halt. Und der angeteaserte Mordfall von der letzten Folge kommt dann auch in der nächsten Folge. Das wird nämlich eine längere Geschichte, aber die wird schon eingesprochen und mit Effekten versehen. Also keine Sorge, nächste Folge ist es dann soweit. Und heute nimmt der Tommy noch einmal das Mikrofon sozusagen als Haupthost in die Hand. Ja, das Ruder.
Ich bin euer Captain durch die aktuelle Folge.
Ganz genau.
Du weißt ja eigentlich noch gar nicht, um was es heute geht, oder?
Stimmt, nein, ich habe keine Ahnung. Hol mich und die lieben Nachtschwärmer ab.
Also, es geht heute, ich würde halt gerne mit dir ein bisschen über das Thema Sagen plaudern. Wenn du das Wort so in den Raum wirfst, fällt dann das erstes ein.
Bei Sagen? Ja, das sind so Mythen aus, also vor allem irgendwie verbindet das mit Österreich, obwohl das wahrscheinlich jetzt Sagen gibt es überall.
Ja, ist schon ein internationales Phänomen.
Genau,
ja.
Ist ein internationales Phänomen. Aber ich glaube, das sind so, also für mich persönlich, ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber für mich persönlich sind das so auch eher ein bisschen wie unser Podcast, so Geschichten mit einem wahren Kern, wo dann drumherum irgendwie eine mystische Erklärung gesponnen wird. Viele Sagen sind auch mit dem Teufel oft verbunden eben. Und ja, und es geht auch oft um so Gebiete und Häuser und Flüche und sowas. Und Wesen, logischerweise.
Ja, genau, voll.
Wesen ist natürlich das Grundprinzip, wir sagen irgendwie, irgendein Wesen kommt immer vor.
Stimmt, das ist, also du hast den Kern eh ziemlich gut erfasst. Die Sage an sich hat immer ein gemeinsames Element, denn es gibt irgendwas Wahres dran. Also ob der Kern wahr ist, das sei dahingestellt. Aber es gibt irgendein wahres Element, auf das sich die Sage bezieht. Es gibt zum Beispiel, da wo ich herkomme, vom Traunsee gibt es die schlafende Griechin.
Die kennt man ja, das ist ja sogar dieser Berg.
Ganz genau. Und da, das ist auch eine Sage, die man aus in der Grundschule, da halt Volksschule, wenn man in der Region groß wird, immer lernt im Sachunterricht. Und da ist praktisch das wahre Element einfach diese Gesteinsformation, die es halt tatsächlich gibt. Und drumherum wurde eine Sage entwickelt. Die gibt es in mehreren Variationen, aber der Kern der Sage ist in Wirklichkeit, dass sich ein Riese verliebt sich in ein Erdenmädchen und long story short, unglückliche Liebe, sie stirbt und er haut ihr Antlitz in den Berg und vergeht dann auch kümmerlich.
Ah, okay. Das heißt aber, sie ist gar nicht der Berg. Das heißt, es ist trotzdem eine Statue.
Ja, genau, es ist eine Statue. Es ist nicht der Berg, er hat sie da reingeschnitzt.
Ach so, ja, weil ich dachte, hätte ja auch sein können, dass sie versteinert ist oder so, und weil sie eine Riesin vielleicht, aber dadurch, dass sie ja Erdenmensch war, genau. Ja, ich dachte immer, sie ist eine Riesin und, aber sie ist, ja,
voll.
Gleich wieder was gelernt.
Und genau, das hat die Sage praktisch immer gemeint. Es gibt irgendwie eine Art von Bezugnahme in die Realität. Ich habe da heute zwei Sagen mitgenommen, die ich da jetzt dann vorlesen werde, in einer der vielen Fassungen. Und im Anschluss würde ich gern mit dir grundsätzlich so ein bisschen über dieses Thema Sagen reden, aber viel mehr über dieses Thema Dinge, die wir uns nicht erklären können, in Geschichten verpacken, so dass klärbar wird und ich nenne es einmal relatable wird. Weißt du, was ich meine? Also es ist ein großes Thema, das uns auch in der Mythologie und Mystik extrem verfolgt.
Sicher.
Und das ja KritikerInnen, wie ich einer bin, der das ja oft als Gegenargument daherbringt. Und ich würde einfach gerne das Fass aufmachen und einfach mal drüber plaudern, wie wir das sehen, weil es ist ja jetzt nicht so hardcore, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Ich finde ja, dass durchaus Geschichten unser Leben auch massiv vereinfachen. Ich meine, ihr als Marketing-Mensch, für meine Lebensrealität spielt Storytelling genauso wie für dich in der beruflichen Welt eine extrem große Rolle. Aber dass wir einfach mal ein bisschen drüber plaudern.
Ich glaube, die ganze Menschheit hat Storytelling schon immer beschäftigt. Das fängt ja mit den Höhlenmalereien an und absolut. Geschichten sind ein Weg, einfach Dinge zu erzählen.
Ja. Wow,
tolle Definition. Geschichten ist ein Weg, Dinge zu erzählen. Nein, aber einfach Dinge greifbar zu machen.
Voll. Und wie gesagt, ich würde einfach, nachdem ich da jetzt da eine sehr berühmte Sage vorgelesen habe, würde ich gerne mit dir über dieses Thema ein bisschen plaudern.
Na, dann bin ich gespannt.
Wir brauchen heute tatsächlich keine Triggerwarnung.
Es gibt heute keine Triggerwarnung.
Ja, wir brauchen keine.
Ist also auch schön, wir brechen mit Traditionen.
Ja, voll, wir brechen die Lanze. Nein, wir brauchen halt wirklich keine Triggerwarnung, denn es geht heute um eine sehr berühmte Sage, die gefühlt jeder und jede, die schon mal die schöne Stadt Klagenfurt besucht hat, mit der praktisch schon so ein bisschen in Kontakt gekommen ist. Was glaubst du, könnte es sein?
Der Lindwurm.
Absolut. Hast du irgendeine Idee, wie dieser Lindwurm dorthin kommt, beziehungsweise was die Bedeutung vom Lindwurm ist?
Tatsächlich, glaube ich, wusste ich das mal. Irgendwann in der Volksschule oder so, glaube ich, haben wir das durchgenommen. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich meine, es ist ein Drache und ich kenne die Statue dort. Die ist ja auch sehr berühmt und hat mich auch schon immer fasziniert. Aber nein, was genau jetzt dort passiert ist und wie dieser Drache dorthin kommt, das weiß ich nicht.
Gut, dann werdet ihr jetzt mal ein bisschen abholen. Ihr Nachtschwärmer da draußen, macht sich gemütlich. Die Geschichte vom Lindwurm von Klagenfurt. Wo heute die Stadt Klagenfurt liegt, war einmal nichts als sumpfige Wildnis. Die wenigen Menschen, die im Gebirge rundum wohnten, hüteten sich davor, hinunterzusteigen. Denn dort krochen giftige Nebel über den Sumpf und stiegen mitunter sogar ein Stück an den Berghängen hoch. Das geschah immer dann, wenn der Drache, der im Moor unten wohnte, seinen Kopf herausstreckte, sich nach Beute umsah und hungrig brüllte. Manchmal verirrte sich ein Stück Vieh von den Bergwiesen in das breite, sumpfige Tal, in dem der Lindwurm hauste. Aber kein Hirte getraute sich, das verlorene Tier zurückzuholen. Denn dass der Drache nicht nur Vieh, sondern auch Menschen fraß, wusste man aus früheren Zeiten. Damals waren einige Hirten und Holzfäller, die sich in der Nähe des Sumpfes gewagt hatten, aus dem nebeligen Giftdunst nicht zurückgekommen. Als Herzog Karast von der Karnburg aus regierte, fanden seine Jäger, die durch die Wälder an den Berghängen streiften, eines Tages Spuren von ungeheuren Tatzen. Und dann und wann kam es vor, dass eine Kuh oder ein paar Schafe oder Ziegen sogar von den höher gelegenen Almwiesen verschwanden. Da wussten die Leute in den Bergen, dass der gefräßige Lindwurm immer gefräßiger und größer wurde und dass ihm nicht mehr genügte, was er unten am Sumpf sich an Beute fing. Sein Heulen und Schmatzen wurde immer lauter und kam immer näher. Und die Menschen wurden immer verschreckter und wagten sich kaum mehr aus ihren Hütten. Nun fasste der Herzog den Plan, bewaffnete Männer gegen das Ungeheuer auszuschicken. Er versprach ihnen hohen Lohn und ein Stück Land. Ein paar Leute meldeten sich und wollten mit Lanzen und Schilden zum Sumpf hinuntersteigen. Schon von oben sahen sie den Lindwurm am Rand des Ufers im Schilf weiden. Er hatte Schuppen am ganzen Körper und einen langen, dicken Schwanz und im Kopf glühende Augen und im Maul furchtbare Zähne. Als der Drache die Menschen hinuntersteigen sah, fing er an zu zischen wie eine riesige Schlange. Dazu breitete er zwei Flügel aus, als wolle er sich gleich in die Luft erheben. Nun verstanden die Männer auf dem Berghang, wieso neuerdings auch von den höher gelegenen Almwiesen Kühe und sogar mächtige Stiere verschwanden. Sie flohen entsetzt wieder ins Gebirge hinauf und berichteten dem Herzog, der Lindwurm sei von den vielen Beuten so kräftig geworden, dass er nur noch fliegen könne. So berieten sie alle zusammen, ob sie nicht besser ihre Heimat verlassen und sich anderswo ansiedeln sollten. Da sagte einer, so ein Tier ist gefräßig, aber dumm. Vielleicht können wir es überlisten. Nun ist es so, dass auch der gefräßigste Lindwurm manchmal schläft. Und je gieriger er ist und je mehr er im Magen hat, desto länger braucht er, um seine Beute zu verdauen. Der Drache zog sich zum Schlafen in den Sumpf zurück und die Männer stiegen den Hang hinunter, holten Steine und große Felsbrocken zusammen, bauten eine Art Turm daraus und warteten. Als sie merkten, dass der Lindwurm bald erwachen würde, um erneut nach Beute zu schnappen, holten sie den fettesten Stier, den sie hatten, und banden ihn als Lockspeise an den Turm. Aber vorher hatten sie ihm eiserne Widerhaken in die Hörner gebunden. Dann versteckten sie sich im Turm. Als der Stier zu brüllen anfing, bewegte sich der Sumpf und der Lindwurm schoss hervor, schnaubend und mit seinen mächtigen Flügeln und prächtigen Pranken das Wasser schlagend, kam auf den Stier zu und schnappte nach seinem Kopf. Da biss er auf die Widerhaken. Der Lindwurm kam nicht mehr los. Die Männer stürzten aus ihrem Turmversteck hervor und schlugen ihn mit eisernen Keulen tot. Seither gibt es keine Drachen mehr in der sumpfigen Gegend. Die Menschen kamen von den Bergen herunter, rodeten das wilde Gestrüpp und bauten sich Hütten und Häuser. Seit damals ist das Klagenfurter Becken besiedelt. In Klagenfurt steht zum Andenken an die Drachenzeit ein großer Lindwurm aus Stein. Und außerdem hat die Stadt Klagenfurt den Turm und den Lindwurm als Wappen.
Sehr schön. Hm. Die Geschichte kam mir doch nicht so bekannt vor, also vielleicht wusste ich es doch nie. Ja, interessant. Also da wäre ja auch wieder schon wirklich spannend zu wissen, was sozusagen die wahre Kernaussage bei dem ist.
Deswegen habe ich die Geschichte ausgewählt, weil ich habe mir viele, viele verschiedene Sagen und viele Sagengestalten angeschaut. Bei all dem ist es sehr, sehr offensichtlich, was der wahre Kern ist. Ich finde, bei dieser Sage ist es extrem schwer und darüber würde ich jetzt gern mit dir herumphilosophieren. Weil das fängt irgendwie so mit diesem unmenschlichen Land, Sumpf etc. Eine These, die mir gleich einmal eingefallen ist, ist halt, vielleicht hat es da wirklich Sümpfe und Moore gegeben, wo halt einfach Leute nicht mehr zurückgekommen sind, weil es angesoffen von Met oder was weiß ich, was man getrunken hat, da reingestürzt sind und untergegangen sind, ganz einfach.
Ist eine gute Theorie. Ich hätte sogar...
Aber scheiße.
Nein, finde ich gar nicht. Also ich gehe davon aus, dass Sumpfgebiet dort irgendwie existiert hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde, Sumpf hat ja auch immer irgendwie sowas Mystisches, oder? Ja, das ist auch so Louisiana und irgendwie was im Sumpf, das ist immer schon ein bisschen verbunden mit Moorhexen. Und
ja,
und
vor allem sind immer das Unbekannte.
Das Unbekannte, ja. Und auch, dass Leichen ja konserviert werden in diesen Sumpfgebieten. Also das hat schon immer irgendwas. Mhm. Ich könnte mir aber doch vorstellen, dass auch der Drache in irgendeiner Art und Weise existiert hat. Also vielleicht hat es Drachen mal gegeben. Wer weiß. Das ist eine Theorie.
Ja, okay.
Oder was ich mir gedacht habe, vielleicht auch eine wirklich übergroße Schlange. Ich weiß nicht, die man dort gesehen hat. Und wie du sagst, wenn dann Leute verschwinden und irgendwer hat mal eine übergroße Schlange gesehen und dann hat sich das irgendwie so eingebürgert und die dachten, ah, deswegen verschwinden da so viele, weil vielleicht da eine Schlange, Schrägstrich Drache,
sich irgendwie... Ja, verstehe.
Weil ich meine, Fliegen, das mit den Flügeln sei dann, weil das ist wieder explizit gesagt, dass er fliegen kann, das passt dann nicht. Aber das könnte ja schon dazu
erfinden. Ja, das könnte dazu, genau, das könnte dazu gedichtet bzw. dazu erfunden sein. Stimmt, das mit der Schlange ist ein guter Aspekt.
Gerade Kärnten nämlich ist ja auch bekannt für giftige Schlangen und weil die schon warmes Klima und so haben, sind die, wenn in Österreich, sind die meisten Schlangen ja in Kärnten vertreten.
Spannend. Ja, okay, kann dieser Schlangenthese tatsächlich was abgewinnen. Ja, voll. Das würde natürlich auch die Rückkehr der Leute eben erklären, also die nicht erfolgte Rückkehr von Menschen erklären, die dann vielleicht sogar noch irgendwie im Moor untergegangen sind und man sie eben deswegen nicht mehr gefunden hat. Das muss irgendwie Teil der Wahrheit sein. Wo sind die hin?
Ganz sicher. Also ich glaube, du wirst schon recht haben. Also wenn ich jetzt so nachdenke, wird das schon sein, dass die einfach nicht wegen der Schlange verschwunden sind, sondern ich könnte mir eben vorstellen, dass die so im Moor irgendwie in eine Stelle getappt sind, wo sie nicht mehr raus konnten, keine Ahnung, oder einen Unfall hatten und dann dort einfach verendet sind. Und ich glaube, dass irgendwer, der durchs Moor gegangen ist, vielleicht einmal eben eine riesige Schlange beobachtet hat und sich dann irgendwie so, drum verschwinden da die ganzen Leute. Sozusagen ein Entkommener, der dann die Geschichte erzählt hat. Mhm. Ist jetzt so aus meiner Fantasie entsprungen. Also ob es wirklich, weil ich glaube nicht, dass es jemals so eine große Schlange
gab. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich meine, wenn irgendwo im Amazonasgebiet, da hängen in diesen Mooren schon irgendwelche crazy Anacondas ab und
Gott,
so. Und ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Triggert mich extrem. Kennst du diese Orgen, ich weiß nicht, wie diese Boote hassen, wo sie auf diesen Mooren herumfahren, mit dem riesen Ventilator?
Ja, voll.
Ich würde urgern mit so einem mal herumcruisen, aber meine schlimmste Vorstellung ist, stell dir vor, irgendwas passiert, man fährt über irgendwas drüber, landet im Wasser, dann ist dieses scheiß Boot kaputt und liegt irgendwie verkehrt da und du musst durch dieses fucking Moor durchwandern.
Das ist doch sicher schon mal passiert.
Das Schlimmste, ich finde die Vorstellung so furchtbar, dass du da in diesem Morastgatsch herumspazierst und genau weißt, das ist die Heimat von vielen, 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 vielen großen Anacondas.
Ja, und ich glaube auch Krokodile oder so.
Ja, und so urviel, alles bringt die um irgendwie.
Mir fällt jetzt nicht ein, dass ich je von sowas gelesen hätte, dass so ein Boot sozusagen irgendwie verunglückt oder einen Unfall hat.
Ich mein, bei uns gibt es halt wenig von diesen Booten.
Genau. Aber irgendwie wäre es interessant zu wissen, ob das schon mal passiert ist. Aber ganz sicher, ich meine, das muss ja irgendwann passieren.
Ja, also, na, 100%.
So unwahrscheinlich ist
es. Aber man hat nie was davon gehört, weil Boot und Fahrerin von der Anaconda gefressen worden ist. Ich würde da jetzt gern noch eine Sage vorlesen.
Hau raus.
Wir bewegen uns jetzt bisschen weg von der Mystik, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, ich habe es mitgenommen, weil ich es einfach selber noch nie gehört habe und aber ein wichtiges, wie soll man sagen, Bauwerk in Österreich damit verbunden ist. Ich lese es einfach mal vor und du schaust einfach, ob du draufkommst und was es geht, okay? Im Jahr 1415 wurde der Landesfürst von Tirol, Herzog Friedrich von Österreich, von seinen Feinden aus dem Land vertrieben und führte eine Zeit lang ein abenteuerliches, für einen Herzog recht ungewöhnliches Leben. Er hatte nun keine Macht mehr und auch kein Geld und seine Feinde nannten ihn deshalb voll Spott den Friedel mit der leeren Tasche. Sie schickten Spione nach ihm aus, um ihn zu fangen und dann Lösegeld von ihm zu erpressen. Wenn der Friedel auch kein Geld hat, sagten sie, so hätte er doch reiche Freunde, die für ihn bezahlen werden. Der Friedel mit den leeren Taschen wollte sich aber nicht fangen lassen. So verkleidete er sich und zog als wandernder Sänger und Spielmann singend von Ort zu Ort durch Tirol. Anfangs erkannte ihn niemand als den Herzog des Landes. Eines Tages aber kam er auf seiner Flucht in die Gegend um Landeck zu einem Bauernhof und bat dort um ein Nachtlager auf dem Heuboden oder im Stall. Der Bauer lud den Unbekannten zum Nachtmahl ein. Zum Dank für erwiesene Gastfreundschaft pflegte der als Sänger verkleidete Herzog ein Lied zu singen. Diesmal sang er eines seiner traurigen Lieder, das Lied von einem aus seinem Land gejagten Fürsten, der heimatlos herumirrt. Die Bauersleute mussten an ihren eigenen Herzog denken, der auch heimatlos herumirrte und fingen, wie die Sage berichtet, zu weinen an. Als nun der Spielmann sie fragte, worum sie denn weinten, erzählten sie ihm von dem bitteren Schicksal ihres Herzogs Friedel. Friedel mit den leeren Taschen war gerührt von der treuen Liebe seiner Tiroler Bauern zu ihrem Landsherrn und gab sich ihnen zu erkennen. Die Bauersleute zeigten sich so glücklich, ihren Landesfürsten, den sie schon für tot gehalten hatten, noch am Leben zu sehen. Dass der Friedel mit der leeren Tasche neuen Mut fasste und wieder glaubte, sein Schicksal könne sich noch ändern. Herzog Friedrich wollte sich nun nach Südtirol wenden. Dort wusste er einen Freund, der ihm vielleicht Schutz und Hilfe gewähren konnte. Mit der Hilfe von Bauern und Hirten, die ihm den Weg zeigten, zog Friedrich nach Süden. Leere Taschen hatte er freilich immer noch und seine Feinde waren ihm immer noch auf der Spur. So legte der vertriebene Landesfürst seine Spielmannskleider ab und verwandelte sich in einen Hirten. Er soll eine Zeit lang in den Bergen Schafe gehütet haben. Sein Ziel, die Herrschaft über Tirol zurückzugewinnen, verlor aber nicht aus den Augen und zog weiter in Richtung Südtirol. Nun hatten ihn Spione, die immer noch nach ihm suchten, eines Tages wieder aufgespürt. Sie hatten den Herzog beinahe gefangen, denn sie hatten erkundet, dass er eben beim Hedelmüller Unterschlupf gefunden hatte. Sie umzingelten bereits das Haus. Da versteckte der Hedelmüller seinen Herzog in einer Fuhre Mist und fuhr ihn damit weg an einen sicheren Ort. Und die Spione kriegten ihn nicht. Als Herzog Friedrich mit der Hilfe seiner Getreuen seine Macht zurückgewonnen und auch keine leeren Taschen mehr hatte, machte er den Hedelmüller zum Grafen. Der durfte sich von da an Graf Hedel nennen. Er gründete das Geschlecht der Grafen Hedel und durfte ein Mühlrad im Wappen tragen. Weil der Friedel mit den leeren Taschen nun wieder reich war und das auch zeigen wollte, ließ er am Neuhof der früheren Burg in Innsbruck einen Erker aus Marmor anbauen und das Dächlein darauf, das Dachel, mit vergoldenen Kupferschindeln decken.
Ah, um ehrlich zu sein, wie du Tirol gesagt hast, war mein erster Gedanke, es geht sicher ums Goldene.
Aber hast du die Story kennt?
Nein, überhaupt nicht. Also wie du dann nämlich angefangen hast mit der Story, dachte ich wieder, okay, es geht um was anderes.
Ich habe mich dann ein bisschen in die Recherche gewagt. Das Lustige ist, die Geschichte wurde erst um 1800 circa das erste Mal niedergeschrieben. Aber in diesem Erstlingswerk sozusagen, also in der ersten Niederschrift, ist die Geschichte schon sehr, sehr, sehr nahe in dieser aktuellen Fassung vorhanden. Was halt total spannend ist und ich habe viele Blogbeiträge darüber gelesen, ist halt, wie immer bei der Übermittlung von so Sagen, wie viel Wahrheitsgehalt ist verloren gegangen in diesen 300-400 Jahren. Das ist ja das total Interessante, finde ich, in Wirklichkeit. Die Geschichte macht total Sinn, alle möglichen Überlieferungen decken sie extrem. Die Reiseroute war ein bisschen unterschiedlich, aber in Wirklichkeit decken sie sie sehr. Aber ich finde, wie gesagt, das Hochspannende ist ja, wie viel Inhalt wurde dazugegeben, wie viel wurde weggenommen, also wie sehr hat sich praktisch die Geschichte in diesen paar hundert Jahren, wo sie nicht niedergeschrieben wurde, verändert.
So stille Post extrem über Jahrhunderte.
Ja, voll schon.
Ja, voll.
Das hat sich halt als Sage rund um das goldene Dachl praktisch entwickelt, als Ursprungsgeschichte. Aber lustig ist halt, es ist niemals verifiziert worden. Also es gilt jetzt nicht als Fakt, sondern weiterhin als Sage, weil halt einfach nicht verifizierbar ist, wie die Geschichte halt wirklich ursprünglich war.
Also das fühlt sich irgendwie so an, das klingt für mich so, als wäre das so in der Art auf jeden Fall passiert.
Und das ist der spannende Übergang eben jetzt in unsere Plauderrunde. Welches fühlt sich gut an? Also ich glaube, das ist das perfekte Stichwort. Ich glaube auch, dass uns Erklärungsversuche oder Geschichten, die sich noch dazu gut anfühlen, nicht nur Sinn machen, sondern auch gut anfühlen, automatisch halt noch mehr manifestieren und somit von Generation zu Generation praktisch übermittelt werden. Nehmen wir mal das Bild des Paradies her. Passt auch jetzt eine große Baustelle auf, aber bleiben wir mal im christlichen Glauben. Long story short, bist kein Arschloch, kommst in den Himmel, oder?
Ja, so. In deinen Worten ist es genauso.
Ja, ja, und wenn du irgendwie oder Penner warst, kannst du dann irgendwie diese, wie heißt die Endbeichte?
Absolution einfach holen?
Ja, wie heißt denn das?
Ach, ich weiß schon, was du meinst, die vor dem Tod.
Ja, genau.
Die, wo der Priester kommt.
Ja, ja. Genau.
Die letzte Salbung oder
genau,
so
ja. Ja, genau. Also du kannst der letzte Ruß gewesen sein, wenn du die letzte Salbung kriegst, kommst du auch noch ins Paradies. Aber all in all, sei lieb, dann geht's da noch im Tod gut. So, und das ist eine gute Geschichte, finde ich. Also es ist eine total so ein bisschen wholesome Geschichte, wenn du dich da halbwegs an ein paar Regeln hältst, dann kommst du halt auch in das tolle Paradies. Und ich finde das halt irgendwie ein schönes Beispiel von Framing, wie man es ja im Marketing ganz oft nennt oder in der politischen Kommunikation.
Heißt was für alle Nachtschwärmer da draußen, die nicht aus dem Marketing kommen?
Ja, ich weiß gar nicht, was die genaue, wie soll man sagen, wortwörtliche Definition ist, aber Framing heißt nichts anderes, als dass ich an einer Person, an Umstand ein gewisses Bild verleihe und das weiter kommuniziere. Mhm. Ganz viele Politikerinnen und Politiker haben ein gewisses Frame, das nach außen kommuniziert wird. Logischerweise linksorientierte Politikerinnen und Politiker, die framed man in Richtung Naturschutz, in Richtung Tierschutz, in Richtung Nachhaltigkeit etc. Aber noch viel, wie soll man sagen, unoffensichtlich ist es ganz oft bei Unternehmen. Ich kann am Industrieunternehmen mit den richtigen Methoden und mit der richtigen Strategie, wo ist es vielleicht nicht sein, einen nachhaltigen Frame aufbauen und den nach außen kommunizieren.
Ja, ich verstanden, hast gut erklärt.
Und ich glaube halt, dass ganz oft eben so Dinge, die bei uns im Podcast als mystisch bezeichnet werden, irgendwann einmal ein Framing gekriegt haben. Nehmen wir den Teufel her. Wie würdest du das Framing des Teufels beschreiben?
Eigennützig,
ja.
Aber augenscheinlich hilfsbereit, so würde ich es vielleicht sagen.
Also ein bisschen eine falsche Schlange.
Ja, deswegen ist ja vielleicht die Schlange aus. Ne, ja, aber
also, ja, voll, weiß schon, was du
meinst. Geframed wird das ja gar nicht so. Wenn man es jetzt so für seine Zielgruppe, unter Anführungszeichen, ist er ja eigentlich als Experte geframed für alle Notlagen, mit dem du verhandeln kannst.
Genau. Und das ist eigentlich an sich eh schon urspannend eigentlich, dass er für die Zielgruppe so ein krasses Framing gekriegt hat. Weil für die andere, größte, würde ich mal behaupten, breitere Zielgruppe ist halt das Böse in Person. Weißt du, was ich meine?
Ah ja, da merkt man schön, wie ich zum Teufel stehe.
Ja, na, absolut. Also es gibt halt, eine Person kann halt mehrere Frames haben.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, stimmt. Er ist einfach, genau, für die meisten ist er einfach das Übel der Welt, das Voll. Personifizierte.
Und ich finde das halt gesellschaftlich so spannend, weil stell dir vor, was würde jetzt mit deinem Lebens, mit deinem Blick auf die Welt passieren? Stellen wir uns vor, es gibt wirklich einen Teufel. So, und irgendwann
steht der Teufel. Vorstellen.
Okay, es gibt den Teufel, Alter. Okay, es gibt den Teufel als echte Person, der steht vor dir. Und der ist nur der ängstliche, zittrige, alte Greis, der dich vielleicht nur fragt, ob du über die Straßen hilfst. Was würde das mit deinem Weltbild machen?
Ja, natürlich, das wäre jetzt nicht das, was ich mir vorstellen würde.
Ja, voll, das ist, aber ich finde diese, ich finde allein diesen, ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen abdrifte, aber das ist nur der krasse Gedanke, finde ich.
Absolut, ja.
Und das ist ja, man findet das, finde ich, ganz oft in der Gesellschaft zum Beispiel, es gibt ja die Anhänger der Theorie, dass die Erde flach ist. So, da gibt es ja nicht...
Das stimmt, das hört man sogar, die gibt es sogar mehr, als man glaubt.
Ganz genau, da gibt es eine absolut nicht unrelevant große Gruppe an Menschen, die ernsthaft an den Gedanken festhalten, dass die Erde keine Kugel ist oder ein Rotationsellipsoid, sondern...
Wow, was hast du denn da für ein Fremdwort rausgehauen?
Rotationsellipsoid, sondern eine Scheibe. Gut, es ist total interessant, ich habe mal einige Berichte darüber, also ich habe mich da ein bisschen reingeschmissen einmal in diesen Moloch an Wahnsinnigkeiten. Und es ist jetzt, du kannst die logischerweise nicht mit sachlichen, wissenschaftlichen Argumenten irgendwie umstimmen, völlig unmöglich. Jeder, der an eine Geschichte glaubt, die sich so manifestiert hat in seinem Kopf, dass er die halt einfach aus Wahrheit empfindet, lässt sich ja nicht überreden von jemandem externen, der nicht an diese Geschichte glaubt. Und nicht nur, weil er halt die Geschichte so manifestiert hat, sondern weil er nach einer gewissen Zeit ja gar nicht mehr zurückrudern kann. Das habe ich in Amsterdam in so einem wirklich sehr, sehr gut recherchierten Artikel gelesen, ich glaube, das war in der SZ, dass man vermutet, dass ein Großteil der Leute, die in dieser Flat-Earth-Community drinnen sind, gar nicht mehr daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber sie haben in der Zeit, wo sie so tief da reinkommen sind in diese Community, wahnsinnig viel Familie, Freunde, Bekannte verloren. Und sie können jetzt gar nicht mehr zurück, weil sie sowieso ihr Gesicht verlieren würden komplett. Nämlich dann bei beiden Parteien. Sie sind ja dann praktisch in dieser Community der Flat Earther. Sie haben vielleicht die halbe Familie verloren und ihre Freunde verloren, weil sie die alle gedacht haben, was ist das für ein Idiot? Und wenn er jetzt sagen würde, fuck, ich glaube, ich habe mich geirrt, hätte er überhaupt niemanden und wäre komplett allein.
Macht total Sinn, was du sagst, ja.
Und das finde ich einen total spannenden Aspekt und auch, glaube ich, sehr übersetzbar oder sehr gut auch für viele andere Phänomene erklärbar. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Einzelschicksale, die genau in diese Abwärtsspirale reinkommen sind. Ich habe eine Geschichte, die erklärt für mich viel und die sind da so tief drin und sind zig Facebook-Gruppen und Telegram-Gruppen und was da dafür was. Jeder um sie herum wendet sich ab von ihnen und sagt, Alter, der Hans, der hat einen kompletten Trisch. Ja, und irgendwann ist es zu spät, dann kommst du nicht mehr raus. Weil dann hättest rein theoretisch wirklich niemanden mehr.
Ich glaube, da ist ja noch ein dritter Punkt. Du hast jetzt gesagt, man verliert Familie, man verliert irgendwie die, also und da möchte man die neue Familie unter Anführungszeichen nicht verlieren. Also stimme ich zu, das werden sicher zwei Punkte sein. Ich glaube sogar, dass noch ein dritter Punkt dazu kommt, nämlich dir selbst gegenüber. Mhm. Also Realitätsverweigerung, mhm, weil man sich das selber nicht eingestehen will, voll, dass man eben so viel geopfert hat für eine Theorie oder für eine Geschichte, ein Glaube, was auch immer, wo du dann langsam draufkommst, ja, war doch nicht so. Voll. Also ich kann mir auch vorstellen, wie du sagst, wenn du schon so weit gegangen bist, für dich selber auch, ja, möchtest du das auch selber nicht zulassen, weil dann bricht vermutlich dieses, ich nenne es jetzt mal psychische Kartenhaus, das du da in deinem Kopf aufgebaut hast, ja, bricht zusammen, weil du die unterste Karte rausziehst.
Voll, absolut. Ich glaube, das ist total gefährlich an guten Geschichtenerzählern, um jetzt so ein bisschen wieder die
Kurve
zu machen. Dankeschön, die Kurve zu kriegen. Es ist so, dass, wenn man sie jetzt auch so ein bisschen gerne aus unserer Profession gesprochen, aus der Marketingwelt gesprochen, es sind leider nicht immer die Guten, die gesellschaftlich Guten, die gute Geschichten erzählen.
Es ist ja auch bei Gericht sogar so, sagt man ja, es geht selten darum, wer Recht hat, also im Sinne, wer wirklich Recht hat, sondern einfach, wer die bessere Geschichte, ja, erzählt von dem Fall oder die Perspektive besser, glaubwürdiger rüberbringt. Also auch hier, das schwingt ja bei allen, sage ich jetzt einmal, gesellschaftlichen Themen,
voll,
mit Geschichten erzählen, ist einfach das, was unsere Gesellschaft, glaube ich, ausmacht, das, was unsere Gesellschaft wahrscheinlich bis zum gewissen Grad auch entstehen hat lassen. Ja. Und ja, deswegen ist das einfach ein riesiger, riesiger Teil von uns Menschen.
Absolut. Und es ist halt einfach ein Teil von uns Menschen, dass wir uns recht schnell, oder dass wir uns ja oft Lösungen wünschen. Dass man natürlich kognitiv auch nur bis zu einem gewissen Grad uns Dinge erklären können. Und manche Dinge können wir uns einfach nicht erklären, weil uns vielleicht das Fachwissen fehlt oder weil uns generell die kognitiven Fähigkeiten fehlen.
Oder das Equipment oder wie auch immer.
Oder was auch immer. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was 8000 Meter unter der Meeresoberfläche sich befindet. Wenn da jetzt einer daherkommt und sagt, da gibt es noch Drachen, die da unten herumschwimmen, was ganz komisch wäre, was wäre ein cooleres Tier.
Na, Wasserdrachen gibt es aber schon.
Wasserdrachen, genau. So, ich kann jetzt sagen, na, das glaube ich nicht, aber ich kann dann nicht sagen, da, das stimmt nicht.
Ja, das sind diese Dinge, die du zwar nicht widerlegen, aber auch nicht beweisen
ganz
kannst.
Genau.
Die sind irgendwo dazwischen.
Ganz genau. Und wenn ich eine Theorie nicht falsifizieren kann und nicht verifizieren kann, dann hänge ich ein bisschen in der Luft. Und dann kann ich daran glauben, dass es stimmt oder halt daran glauben, dass es nicht stimmt. Das liegt halt dann sozusagen so ein bisschen in meinem Wertebild.
Und jetzt kriegen wir die Kurve überhaupt.
Ja, genau.
Und an was wirst du eher glauben? An das, was sich gut anfühlt
genau.
Von den beiden.
Ganz genau. Und wenn ich irgendwie drauf abgehe und mir denke, geil, Wasserdrachen wären eigentlich ziemlich leer, und wenn ich nur auf Drachen abgehe, na, dann macht das Ganze schon, dann fühlt sich das gut an und dann steigt die Chance, dass ich wirklich drauf reinkippe, dass da Wasserdrachen in 8000 Meter unter der Meeresoberfläche leben. Und das ist ja an sich nichts Schlimmes, das tut ja niemandem weh. Wenn der Thomas Mayer jetzt einfach daran glaubt, dass da Wasserdrachen im Marianengraben gibt, tue ich niemandem weh damit. Es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig und nicht so der beste Opener bei der Party vielleicht, aber es ist okay. Es gibt aber natürlich auch Beispiele, wo das nicht gut ausgegangen ist und wo die vor allem breitenwirksame Verbreitung einer Geschichte sehr negative Folgen gehabt hat für Gesellschaft, die dann im schlimmsten Fall noch in Kriegen oder Genoziden geändert ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, ich glaube meines Erachtens die Quintessenz, nur weil sich eine Geschichte gut anfühlt, muss sie nicht wahr sein.
Mhm, da hast du recht, ja.
Und ich glaube, in unserem Alltag passiert das aber öfter, als wir glauben, dass wir gute Geschichte hören, und dann mit dem Gefühl haben gegangen, ja, so konnte es schon sein, gell? Ja, das konnte schon stimmen. Und in vielen Fällen ist es total harmlos und man tut niemandem weh. In vielen Fällen entwickelt sich aber irgendwie so eine Wahrnehmungsspirale, die irgendwann dazu führt, dass es sich halt echt in mir manifestiert.
Und negative Folgen hat, ja.
Und jetzt muss ich da kurz ein Kompliment aussprechen, da vor allen unseren Nachtschwärmern. Deswegen finde ich auch deine Einstellung zu der ganzen Mystik extrem spannend und extrem cool, weil du trägst absolut den Grundglauben in dir, aber ich weiß aus unseren Gesprächen, dass du natürlich auch die Gegenseite kennst und nicht verneinst und die nicht blindlings in eine Geschichte reinstürzt.
Vielen Dank, ja, das versuche ich auch immer. Also
voll, und das finde ich großartig.
Ich denke, wir sind wirklich da immer angehalten, auch kritisch zu hinterfragen, egal worum es geht. Also ich denke, das ist immer wichtig, dass man sich selber auch immer ein bisschen reflektiert tatsächlich und sich hinterfragt und seine eigene Einstellung dazu, woher das kommt. Und manchmal halt eben sollte man mehrmals hinschauen.
Ja, voll, und du hast einen super, super wichtigen Punkt gesagt, dieses, bei all den Themen, die wir im Podcast besprechen, dieses sich selber gespüren und auf sich selber hören und auch so ein bisschen hinterfragen, warum denke ich gerade so, warum triggert mich das Thema so sehr, warum glaube ich an das. Ein sehr persönliches Beispiel, aber ich glaube, ich kann mich nur an einen Moment erinnern in meinem Leben, wo ich außerhalb von einem gesellschaftlichen Zwang und außerhalb der Schule, was ja teilweise auch ein gesellschaftlicher Zwang ist, gebetet habe. Das war wie, ich schätze mal, ich war 5, 6 Jahre alt. Mein Papa ist nicht heimgekommen. Der hat sich massiv verspätet, was die Handy war jetzt noch nicht so das Thema. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass er im Stau gestanden ist und einfach 4, 5 Stunden spät gekommen ist. Aber in meiner Wahrnehmung, ich habe einfach unfassbare Angst gehabt, dass mein Papa einen Autounfall gehabt und jetzt tot ist. Und ich sehe dieses Bild von mir, wie ich da an meinem Kinderbett sitze und die Hände falte und bete. Das ist so abstrus, weil das passt in so vielen Wörtern nicht zu mir. Ich bin A, nicht so erzogen worden, B, auch heute trage ich dieses Thema nicht in mir. Aber ja, ich habe in der Situation unfassbar viel Angst gehabt und habe mir natürlich mit meinem kindlichen Wesen überhaupt nicht erklären können, was gibt es da gerade für Alternativen, dass er nicht heimkommt. 1000 nämlich, Stau, bla 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 bla. Was ich da sozusagen als kleines Kind erlebt habe, zeigt in Wirklichkeit nur, wie schnell man in sowas reinkommen kann. Ich glaube, es gibt so furchtbare Einzelschicksale da draußen jeden Tag, wo geliebte Menschen sterben, wo aber gar nicht zwingend wer sterben muss, wo ich vielleicht einfach gerade irgendwie, weiß ich nicht, meinen Job verloren habe oder mir aus irgendwelchen anderen Gründen halt scheiße geht, wo ich dann plötzlich extrem offen bin und extrem verletzlich bin und in Wirklichkeit sehr schnell empfänglich für extreme Meinungen. Und es sind, glaube ich, genau diese Extremsituationen, die auch was, und jetzt wieder die Kurve zu kriegen, die dann vielleicht in so mystische Sphären abdriften, dann plötzlich unreflektiert Opfer werden von Strömungen, die sie aber in Wirklichkeit nur runterzahlen und total absondern
oder vom Rest der Gesellschaft. Sind halt,
ja. Oder auch gefährlich sind, voll. Ja. Nehmen wir jetzt einfach dieses Ouija-Board her. So. Ob ich jetzt dran glaube oder nicht, ist ja völlig irrelevant. Aber so wie du es zum Beispiel verwendest, macht es für mich absolut Sinn. Du hast deine Regeln, du weißt, wie es zu behandeln ist. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht lächerlich oder so, ich meine das 100% ernst. Du weißt, wie das zu bedienen ist. Ich stelle jetzt einfach die Prämisse auf, ja, mit dem Ouija-Board kann ich Kontakt aufnehmen zu Menschen, die schon gestorben sind. Dann macht es total Sinn, wie es du machst. Wenn aber jemand jetzt praktisch da reinkippt, der zum Beispiel gerade verletzlich ist, weil seine Partnerin gestorben ist, dann wird er das ziemlich sicher falsch verwenden. Und wird dann, was weiß ich, auslösen in der falschen Handhabe von diesem Board. Und ich glaube, das ist genau dieser Unterschied, dieses reflektierte Herangehen aus einer neutralen Situation heraus oder aus einer interessierten Situation heraus versus Aufnehmen von Theorien und Geschichten aus einer verletzlichen, irrationalen,
emotionalen,
Dankeschön, Situation heraus.
Ja, ich glaube, da sprichst du einen richtig guten Punkt an. Und interessanterweise erinnert mich das auch ein bisschen an unsere vorige Folge mit dem schwarzen Spiegel.
Ja.
Weil dort ist es ja auch so, und da haben wir auch drüber geredet, wann wendet man sich eben so größeren Mächten zu? Oder glaubst du an etwas, was über deiner Sphäre steht, wenn du dich selber machtlos fühlst? Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was du als Kind praktisch erfahren hast, weil natürlich, ich meine, das ist einfach, du hast in deinem Kopf halt ein Worst-Case-Szenario dir ausgemalt.
Absolut.
Und warst aber machtlos. Du konntest dir jetzt nicht in ein Auto steigen oder nachschauen oder ihm helfen oder irgendwas. Dann wendest du dich einer machtvollen, was auch immer, zu, die dir helfen soll.
Voll, einen Erklärungsversuch irgendwie zu...
Genau. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Und man merkt ja auch aus unseren Geschichten und auch, was wir im Podcast so behandeln, das ist ja absolut richtig, schlimme Sachen passieren ja ab dem Zeitpunkt, unter Anführungszeichen, wo Leute eben aus emotionalen Kurzschlussreaktionen, irgendwelche Rituale oder ähnliches praktizieren und dann geht's schief.
Ja.
Und ich glaube auch, man ist da eben extrem verletzlich und zieht eben dann auch Dunkles oder Unglück oder wie man es auch nennen will, an.
Ja, weil halt Tür und Tor offen ist dafür.
Genau.
Sebi, das war halt eine sehr, sehr nette Plauderfolge.
Ja, so
ein
Okkult-Quickie
für uns. Ja, ich muss jetzt weg.
Es wird gerade komisch zwischen uns. Ich habe mich sehr gefreut, dass du das mitgebracht hast. Waren zwei coole Sagen und eben bekannte Denkmäler, sage ich jetzt einmal, deren Geschichte mir aber eben doch nicht so bekannt war. Und das nächste Mal, wenn ich in Innsbruck oder in Klagenfurt bin, werde ich auf jeden Fall anders drauf schauen. Und es ist, glaube ich, ein cooler Icebreaker auch, wenn du weißt eigentlich, was da passiert ist oder was da die Hintergrundstory ist. Also man lernt nie aus.
So, ihr Mystik-Mäuse da draußen, habe euch super lieb. Schönen Abend, Morgen, Vormittag, ich weiß eigentlich nicht.
Wann ihr unseren Podcast hört. Nächste Folge, wie gesagt, kommt dann der Mordfall. Da begeben wir uns dann ins New Jersey von 1987, richtig. Ich bin schon gemein eigentlich. Jetzt teaser ich das schon zum zweiten Mal.
Ja.
Ich bin wie in diesen Serien, die ich immer verhasst habe, wenn sie diesen Cliffhanger machen, wo man eigentlich schon will, dass es weitergeht.
Du bist Verzögerungsgenießer.
Genau. Wie auch immer. Ich wünsche euch also schönen Abend und wir blasen jetzt die Chakrakerze aus und machen uns am Weg.